Radio 1.
Jetzt haben wir einen Künstler zu Besuch, der zweifellos zu den interessantesten und wandlungsfähigsten Schauspielern überhaupt gehört. Er kann abgründig, er kann komisch, er kann charismatisch, er kann scheinbar normal, er ist immer einzigartig, egal ob auf der Bühne oder vor der Kamera. Und da ist er jetzt wieder zu sehen, und zwar mit der Fortsetzung einer Geschichte, die 2021 schon mal erzählt wurde. Die Geschichte zweier Freunde, die sich damals nach langer Zeit wieder begegnet sind und jetzt ein paar Jahre später wieder aufeinandertreffen. Und damit herzlich willkommen, Ulrich Matthes. Hallo, Uli.
Mensch, hier ist ja Stimmung in der Bude.
Ja, oder?
Ist ja toll.
Willst du gleich einziehen?
Ja, ja, knapp davor. Hoppsa.
Knapp, ich glaube,
kaum
gleich
sitze
das
ich,
kaum,
ich das Wasserglas oben. Man sieht's ja nicht.
Sehr gut.
Bei Radio.
Ich habe, stimmt. Ich habe wirklich jetzt so mir die volle Packung Ulrich Matthes gegeben mit beiden Filmen. Also man kann ja von dir nicht genug sehen und habe mir aber beide Filme jetzt angesehen. Also die Geschichte zweier Freunde, Malte Klingsor, das ist deine Figur, und Patrick Laubenstein, gespielt von Justus von Donani. Vielleicht noch mal kurz zurückblende. Der erste Film lief 2021, damals noch nur unter der Überschrift Freunde. Was sind das für zwei Freunde? Was haben die miteinander? Also ich meine, jetzt müssten wir 3 Stunden reden, um wirklich zu analysieren, was sie miteinander haben. Aber eigentlich kann man es auch...
Ich versuch's mal ganz kurz. Es,
ja,
sind, es sind zwei Freunde, die haben sich lange nicht, im ersten Teil lange nicht gesehen. Der eine ist gerade Witwer geworden, den spielt Justus. Als mir die Rollen angetragen wurde, also das Drehbuch angetragen wurde, habe ich gedacht, ich spiele bestimmt den, der gerade seine Frau verloren hat und der
hab ich übrigens auch gedacht.
Traurig ist.
Ja,
ja, siehste, das sind so die kleinen Vorurteile, die man selber von sich selber auch hat.
Ja.
Sozusagen, dass man denkt, naja, es wird eher der sein, und dann war es eher der Lebenskünstler, der ihn nach langen Jahren besuchen kommt, seinen Freund. Also ich komme ihn besuchen. Und wie sich herausstellt, im ersten Teil hatten wir beide was mit der Frau und es ist ein Kind daraus entstanden, ein Sohn, der mittlerweile erwachsen ist. Und dann reden die beiden Männer, die ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, gleichermaßen lustig wie ernsthaft, immer wieder abwechselnd, darüber, was Freundschaft ist, welche Irrwege man sozusagen auch als Freunde miteinander gehen und auseinandergehen kann. Man redet über die Frau, man redet über das Älterwerden generell, man macht so ein bisschen Witze, um auch nicht zu ernst zu werden. Und das war ein ganz merkwürdig leichter, ein bisschen melancholischer Film, der, und das hat uns beide natürlich irre gefreut und den tollen Regisseur gleich mit, von dem der HR, der produzierende Sender, dann gesagt hat, wir haben so viel Zuschauerpost bekommen. Es haben so viele Leute angerufen oder geschrieben und gesagt, Mensch, das ist wirklich ungewöhnlich. Zwei ja doch schon in die Jahre gekommene Männer ist jetzt erstmal nicht das, was nun gerade so besonders hip ist. Man versucht ja irgendwie diverser zu werden und jünger. Richtig so, kann ich nur sagen. Aber in meinem Fall habe ich mich dann doch gefreut, weil dieses Drehbuch wirklich schön war. Und das fanden eben junge, alte Männlein, Weiblein, fanden das alle. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Teil gedreht.
Genau, also das Besondere wirklich ist, euch bei der Arbeit zuzugucken. Es sind wirklich nur ihr beide. Ne? Man sieht wirklich über 1,5 Stunden im ersten und im zweiten Teil euch beiden beim Spielen, beim Leiden, beim Fröhlichsein, beim Verzweifeln. Und es wird ja die ganze Klaviatur der Gefühle durchgespielt in der Begegnung. Und auch dieses Geheimnis, also der Sohn, der dann irgendwann ins Spiel kommt, Vincent, heißt er, glaube ich, ne, Vincent?
Ja.
Oder, ja, genau. Das Geheimnis wird ja erst irgendwann offenbart, dass der eine, nämlich deine Figur Malte, was mit der Frau von ihm hat, ne? Also mit Anja hatte. Und das ist so toll, wie das aufgebaut wird. Nun ist es ja wirklich eine große Kunst, die ja auch in der Regie liegt und natürlich auch in eurem Spiel, 2, also 1,5 Stunden durchzuhalten, auch eine Spannung durchzuhalten mit so einer Geschichte. Das ist Kammerspiel, was man im Theater machen kann, aber dann eben auch von der Fernsehkamera, von der Filmkamera zu machen. Wie war diese Erfahrung für euch?
Also, wunderbar.
Ja.
Wunderbar. Man sucht ja auch nach einer Konzentration mit den Kollegen. Und wenn man nur einen Gegenüber hat, den man noch so schätzt, wie ich Justus und dankenswerterweise er mich auch, Mittlerweile haben wir beide jetzt voneinander gesagt, wir sind auch privat jetzt irgendwie befreundet nach diesen beiden zwei Filmen. Das hat uns wirklich zusammengeführt. Dann ist es wie, ich weiß nicht, das ist fast familiär. Man kam dann jeden Morgen zusammen. Wir haben nur an einem Ort an der Ostsee gedreht. Es schien immer, ich kann nur sagen mit dem Song, der eben lief, Sonne auf. Es schien immer die Sonne. 4 Wochen lang schien die Sonne. Auch das war irgendwie schön. Es war so ein bisschen wie bezahlter Urlaub fast. Und dann werden eben diese großen Themen, also was heißt es, älter zu werden, was ist Freundschaft, was ist Tod, in dem Fall geht es auch mal um Krankheit, ich will nicht zu viel verraten. Und das wird so verhandelt, ohne dass es oberflächlich würde, trotzdem leicht und mit Humor und trotzdem ernst, ohne dass es sozusagen kitschig würde.
Ja, also es hat immer so auch so eine zweite existenzielle Ebene, also jetzt in diesem, wir wollen nicht zu viel spoilern.
Genau.
Sie sind, ich glaube, das ist in Wustrow gedreht, ne? Und das ist so ein ehemaliges Militärgelände oder genau. So vermintes Gelände, buchstäblich.
Wir waren vollkommen alleine da. Es gibt da keine Hotels, keine Gastronomie, ein paar Schafe weiden da und man kann das für Filmarbeiten mieten. Also es war ein wirklich zauberhafter Ort, muss man echt so sagen. Es war wunderbar.
Also irgendwie irgendwo im Nirgendwo. Genau. Und so eine morbide Landschaft, also so verfallen. Ja. Ich habe gesagt, ihr spielt nur alleine, das stimmt nicht ganz. Weil
eine Schildkröte.
Eine Schildkröte, Bruno, die Schildkröte, die im ersten Film schon eine Rolle spielt und jetzt wiederkehrt, also auch als Protagonist
quasi. Ich glaube, es war dieselbe Schauspielerin.
Also eine echte Schildkröte.
Ja, ich glaube, die werden ja irgendwie 150 oder so. Ich weiß nicht,
also dieselbe Schauspielerin.
Die war genauso doof wie beim ersten Teil. Also der Tiertrainer hört es jetzt wahrscheinlich nicht. Die hat mir noch in die Hand gekackt, aber ist egal. Ja. Nun, das war Bruno.
Genau,
ja, Bruno, also, die Schildkröte.
Jetzt müssen wir mal kurz mal zusammenfassen, weil Sie können beide Filme in der Mediathek sehen, in der ARD-Mediathek, und aber auch im linearen Fernsehen am 28.02.
Da läuft Mittwoch.
Das ist Mittwoch, genau, übermorgen 20.15 Uhr. Guckst du den Film auch dann nochmal live? Ich weiß, dass du es machst.
Wenn
du kannst. Du hast es mal im Fernsehapparat gesagt.
Ich habe es schon verraten.
Ich schäme mich ein bisschen
Nein,
dafür. Nein, das ist ja total rührend. Also weil wirklich zu sagen, weil es gibt ja viele Schauspieler, die dann immer sagen, na, ich kann mich selbst nicht sehen und so. Und du hast dann aber gesagt,
ich kann mich auch selber nur mit Mühe sehen.
Ja, ja.
Aber ich finde das irgendwie, also fast kindlich.
Ja.
Finde ich das so toll, dass dann irgendwie 4 Millionen Menschen mit mir zusammen diesen Film mit mir dann gucken. Ich sitze dann so und denke, oh, so viele Menschen gucken jetzt diesen Film. Ich probe gerade am Deutschen Theater und ich habe extra heute zu dem Regisseur gesagt, bitte, obwohl ich eigentlich proben sollte, habe ich gesagt, nee, bitte lass mich raus, ich möchte den Film gucken.
Das wollte ich dich gerade fragen, so, wie geht sich denn das mit den Terminen am Theater?
Ja, er hat dann so etwas, naja, okay, mach mal, Uli.
Du hast mir eine wunderbare Brücke gebaut, weil wir werden gleich natürlich über deine andere Arbeit noch sprechen, weil du drehst, du spielst am Deutschen Theater nach wie vor. Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter mit Ulrich.
Jetzt kommt ein Song, super.
Jetzt kommt ein Song. Ich sag dir auch welcher. Brian Eno? Magst du Brian Eno? This?
Ja,
ja.
Och, das super, ist ja aus oder? Meiner Jugendzeit.
Bitteschön, nur für dich. Brian Eno auf Wunsch von Ulrich Matthes. This heißt der Song, Ulrich Matthes ist bei uns und wir haben gerade aus aktuellem Anlass über den Film gesprochen, Zwei Freunde, der am Mittwoch zu sehen ist in der ARD, aber eben auch in der ARD-Mediathek, alle beide Filme, Freunde und Zwei Freunde. Wenn wir dich schon mal da haben, können wir über das alles sprechen, was du sonst noch zu tun hast. Du hast gerade gesagt, du probst gerade am Deutschen Theater. Was probierst du da? Was macht ihr da?
Das ist eine Überschreibung, nennt man das, des Nibelungenstoffes.
Ja.
Ferdinand Schmalz, ein von mir wirklich so hochverehrter österreichischer, noch relativ junger Autor, der hat ein bisschen die beiden Hilden, Brünnhild und Kriemhild, in den Vordergrund gestellt. Deswegen heißt es sein Stück Hildensaga. Es ist aber der Nibelungenstoff. Und da habe ich mir gewünscht, dass ich nicht eine der üblichen Rollen spiele, die man mir da sonst so anvertrauen könnte, sondern die Nornen, die Schicksalsgöttinnen, 3 an der Zahl, die spiele jetzt alle ich. Und ich dachte, Mensch, es spielen ja oft auch Frauen-Männer-Rollen, richtig so genderübergreifend, dann kann ich doch auch mal eine Frau oder gleich 3 spielen. Jetzt habe ich ein rotes Kleid an und bin jetzt die 3 Nornen. Finde ich super.
Wie spielt man gleichzeitig drei Nornen?
Ja, weiß ich selber noch nicht so ganz genau. Dazu sind ja Proben da.
Ja.
Und so, also wir sind ja alle viele Persönlichkeiten in einer. Wer bin ich und wenn ja, wie viele so ungefähr unter dem Motto? Also ich glaube nicht, dass ich eine mit ganz Tiefe und die eine gepiepst und die dritte bla bla bla, sondern so wie man auch in unterschiedlichen Lebenssituationen sich unterschiedlich verhält, sind verhalten die Nornen sich mal wirklich ganz ernsthaft und dann auch mal so ein bisschen ironisch und flapsig und dann auch wieder so erzürnt und so dachte ich, ach, versuchst du mal und der Regisseur findet es auch irgendwie erfreulich jetzt erstmal nach den paar Wochen, die wir schon probieren und ich bin selber auf der Suche und am 28. März ist Premiere und dann sehen wir, wie ich die drei Nornen im roten Kleid spiele.
Ah ja, wir sind sehr gespannt. Du hast ja dieses Jahr auch Bühnenjubiläum, ne? Du bist 20 Jahre am Deutschen Theater, ist
ach so,
das richtig?
Ja, ja, ich dachte jetzt so insgesamt.
Nee.
Nur auf der Bühne.
Auf der Bühne,
am Deutschen Theaterfest seit 98, da habe ich ein paar Jahre als Gast gespielt und seit 2004 bin ich im Ensemble, ja.
Ja, und du spielst ja nach wie vor sehr viele Stücke gleichzeitig. Also ich glaube, im Moment läuft Zerbrochene Krug, Katze auf dem heißen Blechtag, Menschenfeind, Gift, Endspiel. Ich habe mich gefragt, also bei dieser langen Theaterkarriere, wenn du deine Bühnentexte als Buch herausgeben würdest, wie viele Bände wären das da inzwischen, also die du wirklich abgespeichert hast?
Viele. Der Rekord war, dass ich 13 Stücke parallel gespielt habe.
Nein, echt?
Ja, das ging dann aber auch. Also es ist ja so, man weiß ja morgens schon, wenn ich morgens aufstehe, weiß ich, heute Abend ist die und die Vorstellung. Und dann ist der Tag daraufhin auch jetzt nicht super, aber ein bisschen ausgerichtet. Ich esse dann ungefähr um 2 was, danach nichts mehr bis zur Vorstellung. Und nachmittags gehe ich angesichts meines fortgeschrittenen Alters den Text immer noch mal durch. Als ich in meinen 20ern war, dachte ich, man müsste nachmittags nicht den Text sehen, habe ich doch in der Birne. Jetzt gehe ich den sicherheitshalber noch mal durch, so eine gute Stunde, anderthalb. Und dann spiele ich. Und in dem Moment, wenn ich das Kostüm anziehe und die Kollegen sehe und die Bühne, ist die Situation so klar, dass der Text, der irgendwo, es ist ja alles Biomechanik sozusagen, irgendwo im Langzeitgedächtnis abgespeichert ist, der kommt dann.
Mhm.
Toi, 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 also ohne Probleme. Einmal im Jahr hängt man dann muss ich die Soufflöse bemühen und so, aber das ist ja eher lustig als traurig.
Ich finde es total interessant, was ja genau das für das Publikum. Sie genau, wenn im Radio irgendwas umgeschmissen wird oder plötzlich irgendwie, ist immer schön, oder?
Ja.
Genau, wenn so Pannen
kleine passieren. Missgeschicke.
Genau. Aber ich fand es total interessant. Das hat auch Katrin Welisch, die neulich auch hier war, mit der haben wir auch darüber gesprochen oder in irgendeinem Interview, sagte sie auch, in dem Moment, wo das Kostüm an ist, ist man auch sofort irgendwie wieder in dem Aggregatzustand der Figur, die man spielt. Ist das, würdest du das
nein,
für dich? Nee, das nicht?
Nein, das würde ich nicht
vielleicht
sagen.
Vielleicht habe ich sie auch falsch interpretiert.
Nein. Das kann ja sein bei ihr. Das ist bei mir nur anders. Ich kann mich sehr schnell, sehr gut konzentrieren. Und ich gehe, wenn ich das Kostüm anhabe, dann weiß ich, dann habe ich so eine bestimmte Körperlichkeit schon des Kostüms. Und dann gehe ich aber noch völlig privat, als Uli, gehe ich runter, immer den gleichen Gang. Dann stelle ich mich dann irgendwie in die Kulisse, je nachdem, wo ich aufzutreten habe. Und sagen wir mal eine Minute, bevor die Vorstellung dann wirklich losgeht, gehe ich in eine wirkliche echte Konzentration, da darf mich dann auch keiner mehr anquatschen, das kann ich echt nicht ausstehen, wenn dann einer so viel Spaß oder so von der Seite, das mag ich überhaupt nicht, weil ich dann mich wirklich konzentriere. Das ist aber auch eher Konzentration als Aggregatzustand einer Figur. Es ist eher sozusagen, wenn ich auf die Bühne, also um mich auch offen zu machen für mich selber und für die Energien, die mir so von Kollegen und vom Zuschauerraum entgegenkommen, dann geht's irgendwie los, das Spiel. Und also ich krampf mich nie in irgendeiner Art von, so jetzt muss ich aber wahnsinnig intensiv oder das und das ein, sondern ich konzentriere mich und dann geht's dann geht's los.
Ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, so hat sie es auch gemeint. Also sie hat nicht gesagt, sie ist dann die da Figur, ja, sondern sie geht
sagen,
vielleicht
auch bei mir, ja, so wie bei Kati.
Es gibt ja so, ich weiß nicht, bei welchem Schauspieler das war, habe ich auch mal gelesen, dass ein Schauspieler, der dann auch nur als die Rolle angesprochen werden will.
Ach du lieber Gott.
Ja, ja, also wo ich dann denke, das ist
ja
schon
so totale Wichtigtuerei.
Ja, 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 genau.
Also Daniel Day-Lewis macht es, ein großer Kollege. Dass ich Daniel Day-Lewis, ich glaube, dreifacher mittlerweile Oscar-Preisträger kritisieren? Ich kritisiere ihn auch nicht. Ich finde es ein kleines bisschen wichtigtuerisch. Also ist es schon ein bisschen Kritik. Aber wenn er das braucht, also jeder, wie überhaupt im Leben, jeder nach seiner Fasson. Und wenn er das braucht, jetzt so aber bei, sagen wir mal, so bei normalen deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern, wenn die dann so sagen, ja, ich bin irgendwie 3 Monate später noch die Madame Pompadour, dann denke ich, Kinder, jetzt komm mal hier. Wirklich, jetzt ist mal gut. Ja. So. Aber Daniel Day-Lewis von mir aus.
Ja, genau, er war das, genau. Ist es so, wenn man so ein Stück, also du hast jetzt aktuell, spielst du die Stücke, die ich vorhin genannt habe, wenn du weißt, ein Stück ist wirklich abgespielt, ne? Also das wirst du nicht mehr spielen. Ist dann der Text, wird der dann auch aus dem Langzeitgedächtnis gelöscht oder kannst du den immer noch abrufen?
Ich kann ihn aktiv nicht mehr abrufen, aber es war so, dass ich irgendwann vor, was schon lange, länger her, am Burgtheater mal eine Aufführung der Möwe gesehen habe und ich habe selber den Kostja in der Möwe unter der Regie von Andrea Breth an der Schaubühne gespielt in den 90ern, ist also wirklich schon lange her. Und dann, August Diehl hat den da gespielt und dann konnte ich den nicht ganz mitsprechen, aber immer wieder wehten mich so Satzteile an, dadurch, dass er den Text sprach, dachte ich, ah, jetzt kommt das, oder dann habe ich mich auch mal geirrt und so. Also wenn es einem vorgesprochen, also aber aktiv könnte ich das überhaupt nicht. Null. Das wird dann wie, ist ja ein Rätsel, das ist ja die Natur oder der liebe Gott oder je nachdem, woran man glaubt, da, was da in dem Gehirn so alles drin ist. Aber irgendwann kommt dann da wie was Neues drüber oder es verschwindet in irgendwelchen Weiten meines Gehirns. Keine Ahnung, es ist dann aber weg. Ja, mehr oder weniger.
Wenn wir jetzt in dein, also wir wissen, du arbeitest gerade an einem Stück, da ist die Premiere im Ende März, Hildensaga. Was passiert sonst noch in deinem Jahr? Also wirst du noch drehen?
Ich werde Ende des Jahres im Herbst werde ich drehen. Einen Film, auf den ich mich sehr freue, der ist tatsächlich, also ich habe vor 6 Jahren das Drehbuch bekommen, wusste, dass ich das so eine Vater-Sohn-Geschichte in einer Bürgerkriegssituation. Es geht über mehrere Generationen. Ich habe auch noch einen Vater und mein Sohn hat auch noch eine Tochter oder so. Ähnlich ist ja wurscht. Also jedenfalls ist ein tolles Drehbuch, sehr intensives, wirklich großartiges Drehbuch. Und dann dachte ich immer, Mensch, warum finanziert denn das keiner? Und es wurde immer wieder verschoben. Ich habe dann schon Urlaub. Jetzt dann hieß es so. Dann sollte Albrecht Schuch die Hauptrolle spielen, hochgeschätzter, toller Kollege, mein Sohn. Dann ist er aber ausgestiegen, sagt, ich habe zu viel anderes zu tun, ich kann darauf jetzt nicht mehr warten und so. Und jetzt wird er nach 6 Jahren, wird er nun im Herbst endgültig gedreht, die Finanzierung steht und so. Also Wahnsinn, ich denke da manchmal, Mensch, was ich in der Zwischenzeit alles anderes gedreht und am Theater gearbeitet habe und der arme Regisseur, der hat wirklich so kleine Brotjobs gemacht, mal eine kleine Werbung und mal das, um sich über Wasser zu halten und wartet aber seit 6 Jahren darauf, diesen Film drehen zu können. Also da ist auch darin, ist der Beruf des Schauspielers, wenn er denn zu tun hat, und ich habe ja wirklich viel zu tun, enorm privilegiert. Ich bin da, ich sag mir wirklich, einmal die Woche sage ich mir, Mensch, du kannst so dankbar sein für deinen Job und für das viele, was ich zu tun habe und Schöne auch, was ich zu tun habe.
Wir sind auch sehr dankbar, dass du so viel zu tun hast, damit wir was Schönes zu sehen haben. Also Dankeschön, Ulrich Mattes, wie gesagt, im Fernsehen, in der Mediathek, Freunde, beziehungsweise 2 Freunde kann man durchbingen. Ich habe übrigens gedacht, aber das ist so ein Gedanke, können Sie selbst überlegen, man kann den zweiten Teil sehen, ohne den ersten zu kennen.
Das ist gut.
Das funktioniert super, aber man kriegt dann auch Lust, den ersten auch noch sehen zu wollen. Und das ist der Trick dabei. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Ulrich Mattes.
Danke. Thank you.